Moin.
Servus.
Und willkommen zu Podrott Kaffeepause.
Jawohl.
Und ich glaube, ihr habt sehr lange drauf gewartet. Ja, es ist ein bisschen was dazwischen gekommen und wir haben es ein bisschen vergessen. Dadurch, dass es ja ein monatlich oder fast monatlicher Podcast ist.
Genau, in irgendeinem Monat kommt es raus. Das ja. Verstehen wir unter monatlich.
Genau. Ja, aber ich glaube, wir haben eine interessante Folge für euch. Also denken wir, bevor wir aufnehmen.
Ja, denke ich auch.
Richtig. Ja, und wir wollen hier ein bisschen über unsere Pausen reden. Also die Pokémon-Podcast-Fans wissen ja, wir hatten ja zwischendurch mal etwas längere Pausen. Und da haben wir beide Urlaub gemacht. Einmal bist du verreist, einmal bin ich jetzt verreist. Ja. Und wir holen das jetzt ein bisschen auf und erzählen euch so von den Ländern, in denen wir waren, die Eindrücke und so weiter und so fort, was wir vielleicht auch da gemacht haben und allgemein, was wir von den Urlaubszielen halten werden oder immer noch halten und ob wir da vielleicht nochmal zurückgehen wollen, fliegen wollen. Gehen
genau.
Ja nicht.
Gehen wird schwierig, weil das beides ja. Urlaubsorte waren, die wirklich sehr weit weg sind, also für mich ging es das zweite Mal über den Atlantik und ich glaube, du warst in der anderen Richtung unterwegs, da ging es jetzt nicht über ein großes Meer, aber über sehr viel Land drüber.
Ja.
Genau, aber einfach bleiben wir chronologisch, dann fange ich mit meinem an, oder?
Genau, ich würde sagen, fängst du mit deinem an.
Genau. Also ihr habt es ja so ziemlich alle mitbekommen, die uns ja schon länger folgen. Ich habe dieses Jahr geheiratet im Mai. Und ja, meine Frau und ich, wir waren uns eigentlich relativ schnell einig, dass wir unsere Hochzeitsreise auf jeden Fall groß ausfallen lassen wollen, weil wir gesagt haben, ja, heiraten werden wir im besten Fall nur einmal in unserem Leben. Und da wollen wir dann auch die Hochzeitsreise dementsprechend auch zelebrieren, einfach auch, weil es unsere Lebensumstände auch zulassen oder zugelassen haben. Also jetzt nichts, was uns von weiteren Reisen abgehalten hätte. Mhm. Und ja, bei Sarah war es tatsächlich so, die hat vor ein paar Jahren schon eine Weltreise gemacht. Das heißt, das sind so ein paar Ziele oder potenzielle Ziele wären da schon weggefallen. Tatsächlich war aber mein Nummer eins Ziel ein Land, wo Sarah gar nicht war. Und deswegen hat sich das auch angeboten. Sie wollte auch schon mal dahin. Und deswegen war es für uns klar, unsere Hochzeitsreise geht nach Mexiko.
Ja, cool.
Genau. Und Mexiko ist ein großes Land, aber wir haben uns für die klassische touristische da auf die Halbinsel Yucatan, sprich besser bekannt dann in dem Raum rund um Cancun, haben wir uns da aufgehalten. Also sprich, das ist dann Karibisches Meer, beziehungsweise im Norden ist da dann Golf von Mexiko. Genau. Wir sind da Anfang Juli geflogen, was tatsächlich für uns so ein bisschen, also da haben wir lange überlegt, also wir wollten beide Mexiko, aber wir hatten tatsächlich dann ein bisschen so Sorgen, ob wir wirklich nach Mexiko sollten, weil im Juli wird eher abgeraten davon, nach Mexiko zu fliegen. Und zwar, weil der Juli, also so, ich glaube ab Juni bis in den August oder September hinein, ist da drüben Regenzeit, was jetzt nicht bedeutet, dass es jeden Tag mega krass regnet. Aber es ist halt jeden Tag quasi das Potenzial da, dass es mal eine Stunde so richtig krass regnet. Und das ist halt touristisch gesehen nicht ganz so geil. Es ist auch nicht ganz die Touristensaison. Das heißt, es könnte sein, dass zum Beispiel manche Hotels nicht ganz so das Service fahren, das sie jetzt in der Haupttouristenzeit machen würden, die sich ja eher so in den Herbst und Winter hineinzieht. Aber das war uns tatsächlich egal und wir haben uns dann sehr viel schlau gemacht, sehr viel umgehört, ob es Sinn macht, im Juli zu fliegen und uns wurde dann eigentlich überwiegend gesagt, ja, hey, probiert es. Also es ist zwar Regenzeit, aber wenn es jetzt einmal am Tag so eine Stunde regnen sollte, das ist jetzt auch nichts, was uns großartig aufhält. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir. Und genau. das ist so die Ausgangslage gewesen. Und ja, von der Hochzeit bis zur Hochzeitsreise waren es dann doch 2 Monate, ja, nicht ganz 2 Monate, mhm. Was wir insofern eigentlich ganz cool gefunden haben, weil wir da so ein bisschen noch diesen Hochzeitsspirit oder mhm. diesen Drive noch ein bisschen mitziehen konnten, weil das hört man sehr oft von Paaren, die quasi instant auf Hochzeitsreise gehen, dass da dann dafür danach das Absacken extrem krass ist, von diesem absoluten Hochgefühl bei der Hochzeit ins nächste Hochgefühl direkt rein bei der Hochzeitsreise, und dann fällt man oftmals so ein bisschen so in das Realitätsloch. Und bei uns hat sich das so ein bisschen ausgeglichen, dadurch, dass wir zwischendrin wieder ein bisschen Alltag hatten, aber trotzdem noch eben die Reise, auf die wir uns freuen konnten. Mhm. Und so war das eigentlich für uns so die perfekte zeitliche Distanz von der Hochzeit weg, dass wir da dann im Juli geflogen sind. Wir waren tatsächlich gezwungen, im Juli zu fliegen, weil ich bin Lehrer und ich bekomme sonst nicht frei. Das heißt, bei uns in Tirol sind ja die Sommerferien von Anfang Juli bis Anfang September. Das mhm. heißt, das war unser Fenster, in dem wir fliegen konnten. Jetzt hatte ich im August aber schon andere Pläne für eine Woche, und dann war eigentlich klar, dass wir Anfang Juli gleich mitnehmen. Und ja, das darum die Entscheidung, warum wir darüber geflogen sind. Genau. Das wird wahrscheinlich sehr viel Monolog, weil ich jetzt einfach noch ein bisschen erkläre und ein bisschen viel zu erklären ist. Aber ja, wir sind dann von München aus nach Cancun geflogen und hatten dann die ersten 3 Tage, glaube ich, oder 4 Tage waren es. Ich glaube, 4 Nächte waren es. Sind wir in ein All-Inclusive-Hotel in Cancun eingezogen, weil wir gesagt haben, wir wollen am Anfang einfach ein bisschen runterkommen, ein bisschen am Strand und am Pool liegen und uns einfach nur gut gehen lassen, bevor wir dann eben 2 Wochen wirklich viel Programm am Plan hatten. Einfach zuerst mal ein bisschen ankommen da drüben, ans Klima gewöhnen, ans Essen gewöhnen und so weiter. Und das war richtig geil. Also da waren wir in so einem 5-Sterne-Hotel in Nord-Cancun, das tatsächlich, ich glaube, das ist so eine amerikanische Kette, und es waren auch sehr viele Amerikaner und Kanadier da, und die waren alle mega überrascht, wenn sie uns gefragt haben, wo wir herkommen. Dann habe ich gesagt, Austria. Mhm. Und natürlich die erste Reaktion ist immer Australia. Nein, Austria, Europe. Und dann waren sie so, wow, from Europe, Austria, that's, where is it? Near France and so on. Da mussten wir halt immer erklären, wo Österreich liegt, weil die Amerikaner tatsächlich von europäischer Geografie keine Ahnung haben. Wobei ich dann natürlich dazu sagen muss, wenn du mich jetzt fragst, wo genau sich Idaho befindet, dann würde ich dir das wahrscheinlich auch nicht sagen können, auf einer USA-Karte. Ungefähr vielleicht, aber genau.
Aber also, ich könnte dir sagen, wo Kanada liegt, weil das ein Land ist. Für die Bundesstaaten. Also theoretisch, wenn du mich jetzt fragen würdest, wo, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie bei euch in Österreich, habt ihr Bundesländer oder so ähnliches?
Ja, Bundesländer.
Wenn du mich das auch fragst, würde ich das auch nicht wissen.
Ne? Ja, ist, klar. Aber so im Vergleich, also die US-Staaten sind halt doch ungefähr so groß wie die europäischen Länder. Also
die sind schon gewaltig, ja.
Ja, genau. Aber ja, da waren wir ihnen auch gar nicht so böse. Natürlich mussten wir immer drüber lachen, wenn die halt so gar keine Ahnung von der europäischen Geografie hatten. Aber ja, also und die Hotels waren halt wirklich voll von hauptsächlich englischsprachigen Leuten. Und ich muss schon sagen, ich mochte die Mentalität sehr gerne von den Leuten, weil die einfach super freundlich sind. Also die Amerikaner bestehen ja sehr drauf, dass auch das Personal in den Hotels einfach so richtig speichelleckend freundlich ist. Und das war tatsächlich auch ein bisschen angenehm mal. Also so wirklich so krass bedient zu werden auch. Also so wirklich jeder Wunsch wurde ernst genommen. Und egal, also wir... was man wollte, wenn man um 2 Uhr morgens noch irgendwie eine Quesadilla wollte, dann hätte sich sicher irgendjemand bemüht, dass man das noch bekommt. Also das war schon tatsächlich ganz cool. Und wir wurden auch dort upgegradet. Wir haben natürlich überall gesagt, dass wir auf Hochzeitsreise sind und so weiter und aus Österreich und lange Anreise und so weiter. Und im ersten Hotel wurden wir abgegradet. Also wir bekamen wirklich für die 4 Tage so eine, es war jetzt nicht die Hochzeitssuite, aber so eine Stufe drunter, wirklich so eine Bonus-Suite. Und das war ziemlich geil. Also mit Minibar im Zimmer, die wir auch tatsächlich kostenfrei benutzen durften und so weiter. Also das im Hotel, das war richtig cool. Also da konnten wir wirklich 4 Tage extrem chillen. Und das haben wir auch tatsächlich so ein bisschen gebraucht. Ja, dann ging es für uns nach Tulum. Mhm. Das ist so 2,5-3 Stunden südlich von Cancun. Ist tatsächlich sehr bekannt, vor allem in Amerika auch wieder. Also man muss dazu sagen, Mexiko ist für die Amerikaner so das Urlaubsland Nummer 1. Also die haben es ja auch meistens nicht so weit. Also die fliegen da teilweise nur 2 Stunden runter oder eine Stunde. Also so gefühlt wie wir Österreicher halt, ist bei uns klassisch Italien oder Kroatien oder vielleicht Griechenland fliegen. Das ist so bei uns der klassische Urlaub. Und für die Amerikaner, also US-Amerikaner, ist halt, ja, dann fliegt man halt eine Woche nach Mexiko. Mhm. Genau. Und ja, Tulum ist da ziemlich südlich. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal, unter Anführungszeichen der Geheimtipp gewesen, der uns gegeben wurde, weil das doch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das ist nicht so über, also schon sehr touristisch, aber noch so ein bisschen sehr grün, sagen wir mal so. Also so auch die Lebensweise wird da unten eher so in diese Recycling, alles so ein bisschen Bewusstsein und so weiter, wird da so ein bisschen propagiert. Tatsächlich vor Ort hat man es nicht ganz so mitbekommen. Und Tulum war wirklich der Ort, wo wir mitbekommen haben, wir sind jetzt nicht in der Hauptsaison da. Also da wurde uns gesagt, also so im Winter, da sind da am Strand nichts anderes als irgendwie Strandpartys und Strandbars, wo Massen an Leuten sind und wo jeden Tag gefeiert wird und so weiter. Das hatten wir gar nicht. Also bei unserem Strandabschnitt, da sind wir, glaube ich, wirklich so eine Stunde runtergelaufen und wieder zurück. Und da waren insgesamt vielleicht 4 Strandbars offen und die waren nur spärlich besetzt. Also das war tatsächlich so ein bisschen, ja, fast schon langweilig tatsächlich. Also von Tulum haben wir uns etwas mehr erwartet. Dazu kam noch, jetzt muss ich kurz trinken, weil ich so viel rede.
Um dich kurz so ein bisschen auch abzulösen, bitte. Ich schaue mir jetzt nebenbei so gerade auch die Karte an, wo du bist, und Tulum sieht eigentlich schon ganz cool aus, vor allem halt diese alten Tempel oder
Gebäude. Ja, genau, da komme ich gleich noch dazu, die sind richtig cool. Tulum wurde uns nur tatsächlich im Vorhinein so ein bisschen madig gemacht. Wir sind da über so ein Privattransfer-Taxi nach Tulum gefahren. Und der Typ, der uns da runtergefahren hat, der war schon relativ, also der war, dürfte so um die 60 gewesen sein, halt ein Mexikaner. Und der wollte uns halt warnen vor, ja, Touristenfallen. Ja, genau, Abzocke. Er hat uns halt erzählt, natürlich, Mexiko weiß man, die ganzen Mafia-Clans, also diese ganzen, wie heißt es jetzt, das sagt man ja nicht Mafia-Clans, das sagt, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht. Die Kartelle. Genau. Da hat er uns aber gleich entwarnt, hat er gesagt, also in Yucatan, also gerade da Cancun, Tulum, da sind jetzt nicht diese klassischen Kartelle, wo Straßenschießereien oder Drogen oder sowas ist. In Tulum haben die sich spezialisiert eben darauf, Touristen abzuzocken. Er hat uns dann erklärt, was alles diese unter den Kartellen aufgeteilt ist. Also so Polizei, alles was mit öffentlichen Straßen zu tun hat, alles was mit Taxis zu tun hat. Scheinbar die gehören alle zu diesem Kartell und die wollen uns alle nur abzocken. Und das hat uns natürlich ein bisschen Angst gemacht, weil da kommt man als Europäer, man hört, da ist ja nur Mafia quasi in der ganzen Stadt, die haben die Stadt in der Hand und alles ist so teuer. Im Nachhinein muss ich sagen, war das ein bisschen übertrieben von dem Typen. Klar, man hat schon gemerkt, also die Touristen, wir werden da ganz gut zur Kasse gebeten, aber jetzt, ich hatte jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht so viel Paranoia auf den Straßen haben müssen, wie ich es dann schlussendlich hatte, wegen diesem Taxifahrer. Und ja. Highlight waren diese Ruinen, die du gerade angesprochen hast. Tulum hat so eine so ein Maya-Ruinen, oder das war so eine Maya-Stätte tatsächlich, direkt am Meer, also so einer Klippe am Meer. Und da habe ich tatsächlich auch die Fotos gemacht für unsere Instagram-Seite, Potrot, wo ich eben die Grüße aus Mexiko geschickt habe. Das waren die Tulum-Ruinen und das war richtig cool. Also da hörst du unten das Meer rauschen gegen die Felsen und du stehst da wirklich zwischen Jahrtausenden alten Steinbrocken und Tempeln und so weiter. Also das hatte schon richtig, richtig coole Energie einfach. Es war brütend heiß, also wirklich, also mein T-Shirt, das konnte ich danach so auswringen und da kam der ganze Saft raus. Es war so heiß, aber es war es absolut wert, weil das einfach, das bekommt man bei uns in der Form nicht. Also ich mag es bei uns auch sehr gern, wir haben bei uns im Dorf, haben wir auch so eine Schlossruine, die hat auch so eine eigene Energie, aber das da drüben, das war nochmal was Eigenes. Also auch so diese, ich kann mir da gut vorstellen, warum die diesen Glauben an diese Naturgötter hatten. Weil wenn du da an dem Felsen draußen stehst, du hörst unten das Meer rauschen, mega laut, der Wind pfeift dir um die Ohren, die Sonne brennt vom Himmel, primitiv ist jetzt der falsche Begriff, aber die Menschen damals, da glaube ich schon, dass die da halt dachten, da ist irgendeine höhere Macht dahinter. Und das war schon eine richtig coole Erfahrung. Genau. Also das war wirklich ein Highlight, diese Ruinen in Tulum. Genau. In Tulum sind wir aber tatsächlich nicht lange geblieben, weil wir wollten eigentlich eine Woche bleiben, aber unser Hotel war leider nicht ganz das, was wir uns von den Bildern und von den Rezensionen her erwartet haben. Das erste Problem war, dass wir da in so einem Naturschutzpark drin waren, wo wir theoretisch hätten immer Eintritt zahlen müssen, wenn wir rein und rausfahren wollten. Da sind wir aber ein bisschen, da haben wir uns durchgemogelt. Und es war halt einfach sehr wenig los. Also es war einfach, es war fast ein bisschen langweilig da, leider. Und wenn man sich die Fotos auf Google ansieht, Tulum und Party und so weiter, da sieht man halt, wie es da in der Hauptsaison zugeht. Und es war wirklich ein bisschen langweilig, wo wir da waren. Und wir haben dann gesagt, wir wollen ein bisschen mehr diesen Tourismus spüren und so ein bisschen mehr Menschen und so weiter haben. Ich weiß, viele machen Urlaub, um dem zu entkommen. Wir haben gesagt, nee, wir wollen wirklich diese Erfahrung machen und sind dann nach Playa del Carmen weitergereist. Auf eigene Faust. Also unsere Reiseveranstalter hatten das nicht vorgeplant gehabt. Wir sind dann einfach wir haben mit denen gesprochen. Die hatten dann gesagt, ja, wir können das leider nicht umbuchen und dann sind wir eigentlich raus, dafür 4 Tage rauf. Und Playa del Carmen ist, das ist Tourismus pur, das ist wirklich so wie man sich, ich weiß nicht, ob du schon mal in Italien, in Norditalien an der Adria, so die klassischen Rimini und Lignano und so weiter, diese ganz klassischen Touristenstädte in Norditalien mit diesen langen Einkaufsstraßen und so weiter. Im Grunde war Playa del Carmen das auf Mexikanisch. Also überall so Straßenmärkte. Man konnte da Fußballdressen kaufen an jedem zweiten Stand und Souvenirläden. Und dann gab es wieder Leute, die dir scheinbar gratis Tequila schenken wollten und so weiter. Also wirklich so die klassische Touristenmeile. Und das haben wir voll und ganz genossen. Das fanden wir ziemlich geil. Also einfach so dieses absolut Touristsein. Das war ziemlich cool. Und genau. Da hatten wir nur nicht ganz bedacht. Wir dachten, ja, rein in den Touristenrummel. Wir nehmen da ein Zimmer gleich an der Hauptstraße. Das war ein Fehler. Oh, das war so laut. In der Nacht mussten wir, also ich schlafe normalerweise nicht mit Ohrstöpsel, aber ich musste Ohrstöpsel reinmachen, weil das war so unfassbar laut von den Straßen rauf, dass wir es fast nicht schlafen konnten. Aber wir haben gesagt, ja, Pech gehabt, in Tulum war es uns zu leise, jetzt darf es uns hier nicht zu laut sein. Genau, und ja, da haben wir dann 4 Tage verbracht. Jetzt habe ich tatsächlich was vergessen, weil in Tulum haben wir natürlich auch ein bisschen was unternommen in den paar Tagen, wo wir unten waren. Mhm. Da gibt's ja diese berühmten Cenoten in Mexiko. Das sind diese Süßwasserseen beziehungsweise so Löcher quasi, wo dieses Süßwasser drin ist, wo man schwimmen gehen kann. Und das ist, also da müsst ihr euch auch mal online anschauen, wenn ihr das nicht selbst kennt. Da gibt es so schöne, wie so Quellen mitten im Wald. Plötzlich ist da so ein Riesenloch mit Wasser drin, wo man schwimmen gehen kann und tauchen und so weiter. Also das ist schon mega cool. Wir waren auch in einer Lagune, die auch sehr schön war tatsächlich. Und eben diese Maya-Ruinen, das hatten wir in Tulum erlebt. In Playa del Carmen haben wir auch verschiedene Sachen gemacht, was sicher die größte und die aufregendste Tagesreise war, da sind wir, glaube ich, am zweiten Tag von Playa del Carmen sind wir nach Chichen Itza gefahren. Das ist diese Stufenpyramide, die ja auch ein Weltwunder ist. Und da wurde uns tatsächlich im Vorhinein auch so ein bisschen abgeraten. Es gibt wohl andere Stufenpyramiden, die nicht ganz so überlaufen sind mit Menschen, die wohl auch ein bisschen aufregender sind, wo man raufklettern kann. Aber wir haben halt gesagt, nee, wir wollen einfach das Weltwunder sehen und sind da hingefahren. Und das war, das war so geil. Also das hat mir echt viel Spaß gemacht. Bei uns war auch gar nicht so viel los, weil das Wetter nicht ganz so mitgespielt hat. Es war so ein bisschen, wobei eigentlich war es super, weil es nicht so heiß war. Es war halt immer bewölkt, so ganz leichter Regen. Ich habe es tatsächlich angenehm gefunden und dadurch waren auch weniger Leute da. Und da hatten wir so eine Führung und das war mega spannend. Also diese Chichen Itza, das muss man schon gesehen haben, wenn man mal in Mexiko ist. Also allein schon, dass es ein Weltwunder ist, gibt es nicht so viele davon. Das zu sehen und zu spüren und auch so, ich bin jetzt nicht der Energetiker, aber man spürt dann schon an solchen Orten, da gibt es schon so eine Art Energie. Also da liegt was in der Luft. Und das war richtig, richtig cool in Chichen Itza.
Das ist auch so der Hauptpunkt, warum halt solche Orte als Tempel, für Tempelanlagen oder ähnliches gewählt werden, weil irgendwie doch, ich bin auch jetzt nicht so der spirituelle Mensch, aber ich glaube schon, dass es da halt so einen gewissen Vibe gibt, um das mal sozusagen, dass das dann halt die Leute doch dachten, okay, hier wirkt das irgendwie doch schon speziell, hier kann man was hinbauen oder hier sollten wir was hinbauen. Ja.
Absolut, ja. Also da bin ich voll dabei. Also das eben, man spürt es schon irgendwie in der Luft, das Ganze. Ja. Und was, wenn man sich dann diese Bauwerke ansieht, was die damals da wirklich gebaut haben, diese Pyramide, das ist so eindrucksvoll. Und auch dieser, da ist so ein relativ gut erhaltener Platz, wo sie dieses Maya-Ballspiel gespielt haben, wo sie den Ball mit den Hüften durch den Ring schießen müssen. Und das ist wirklich krass, wenn man sich denkt, wie alt diese Steine sind und wie lange die da schon stehen. Und dass man da durchläuft, wo vor tausenden Jahren oder vor 2000 Jahren oder sowas wirklich auch diese Mayas durchgelaufen sind. Das ist richtig cool.
Ja, glaube ich.
Ja, in Playa sind wir dann auch auf die Insel Cozumel, die ist da ganz in der Nähe, mit einer Fähre rübergefahren und sind da dann schnorcheln gegangen. Das war auch eigentlich ganz cool. Leider haben wir keine Meeresschildkröte gesehen, obwohl die uns versprochen wurden. Aber dafür coole Seesterne und Mantarochen. Oder Manta, es waren keine Mantarochen, es waren Rochen. Ich sage immer Mantarochen, aber Sarah hat mich immer gerügt. Das sind einfach nur Rochen, hat sie gesagt. Aber war richtig schön. Und dann war auch schon der letzte Punkt unserer Reise. Und da sind wir dann ganz in den Norden von Yucatan auf die Insel Holbox. Und Holbox ist einfach nur Paradies. Also da ist schon, da wird schon touristisch gedacht, aber es ist einfach noch alles sehr einfach. Also auch unser Zimmer, das war tatsächlich, also das war jetzt kein Luxuszimmer, das war eher so ein, ja, wie soll ich sagen, bei uns wird es vielleicht als Drei-Sterne-Zimmer durchgehen. Aber das war ganz egal, weil das einfach dieser ganze Vibe von dieser Insel, das ist noch so natürlich, die Straßen sind einfach nur so Matschstraßen gewesen. Ich meine, da war kurz davor der Hurricane, deswegen war, noch sehr viel von den Straßen unter Wasser. Aber es, generell, also es war nichts asphaltiert, das ist alles nur quasi Erdstraße gewesen und dadurch halt sehr matschig. Und halt weißer Sandstrand, türkisblaues Meer, einfach, also das war so wunderschön dort und so richtig urig. Und das war wirklich, also da waren wir nochmal so 6 Tage absolut im Paradies, das war richtig schön. Auch cool, da haben wir so Kormorane gesehen, also quasi die Real-Life-Version von Urgel. Das fand ich mega witzig. Ja, tatsächlich, also es ist einmal einer durchgeflogen, der hatte so einen Fisch im Maul, musste ich sehr lachen. Habe ich gehofft, dass der nächste so einen Pikachu im Maul hat, aber das haben sie uns leider nicht gegeben. Und ja, Holbosch ist berühmt für die Walhai-Touren. Und das war etwas, also das, da habe ich zu Sarah gesagt, da ist mir egal, wie viel das kostet. Wir werden natürlich schauen, die verschiedenen Anbieter und dann dementsprechend abwägen, aber ich muss unbedingt Walhai schwimmen gehen. Und das haben wir dann auch gemacht und wir hatten Glück, weil es ist nicht immer, sie finden nicht immer Walhaie, wenn sie da mit den Leuten rausfahren. Aber bei uns war tatsächlich dann einer unterwegs und wir konnten neben dem schwimmen und da auch mitfilmen, wie wir neben dem geschwommen sind. Und er hat mich sogar berührt, der Walhai. Also eigentlich dürfte man die nicht berühren. Da hat uns dieser Guide gesagt, quasi wirklich die Haie in Ruhe lassen. Aber er hat mich berührt. Da kann er nichts dagegen sagen. Und ich kann jetzt behaupten, dass meine Haut Kontakt mit einem Walhai hatte. Und das... Das war schon richtig cool. Und der Hintergrund, warum ich da wirklich so geflasht war, ist, ihr wisst ja auch, dass wir beides wir beide sind ja große One Piece Fans. Und mein Lieblingscharakter daraus ist einfach, und einer meiner Lieblingscharaktere ist Jinbei. Und der ist ja quasi ein Walhai-Fischmensch. Und alleine wegen ihm wollte ich unbedingt so einen Walhai sehen. Und das war wirklich, also das war, glaube ich, wirklich das Highlight für mich in Mexiko, neben diesem Walhai im Wasser. Das war so eindrucksvoll, so ein Riesentier neben sich zu sehen und irgendwie so dieses leichte Gefühl von Gefahr, aber es war absolut harmlos. Also der tut ja auch, die tun den Menschen ja auch nichts. Und du schwimmst da daneben und wirst so ein bisschen von ihm mitgezogen auch, so in der Geschwindigkeit, und das ist, also ich finde es ist wirklich schwer zu beschreiben, dieses Gefühl, das ich da unter Wasser hatte, und das ist wirklich, das habe ich auch gesagt, also die Momente, wir durften 2-mal rein mit dem Schwimmen, das habe ich absolut in mein Hirn eingespeichert, also das habe ich so abfotografiert in meinem Hirn. Hat natürlich alles so ein bisschen so einen leichten Fadenbeigeschmack natürlich auch, weil was nicht ganz so schön war, wir waren dann natürlich nicht das einzige Boot. Wie gesagt, es gibt da viele Anbieter, die da eben versprechen, man sieht einen Walhai, und die sprechen sich dann untereinander ab. Ja, da ist jetzt ein Walhai, und dann wird halt das Tier so ein bisschen umkreist von den Booten. An und für sich, es sah natürlich nicht ganz so cool aus, weil es so ein bisschen wirkte, als ob man den jetzt bedrängen würde. Andererseits denke ich mir, wenn der Walhai keinen Bock auf uns gehabt hätte, dann wäre er einfach weggetaucht und wir hätten keine Chance gehabt, dem nachzukommen. Und der blieb aber an der Wasseroberfläche, und damit versuche ich mich so ein bisschen rauszureden aus meinem moralischen Dilemma, um das mal so zu sagen. Genau, aber das war wirklich, trotz dieser minimalen Grauschattierung, war das doch einfach ein absolutes Mega-Erlebnis. Danach wurden wir an den so ziemlich schönsten Strand, den ich je in meinem Leben gesehen habe, hingefahren. Da haben wir dann in der Hängematte noch was zu essen bekommen und so richtig, also wie in den Computersperrbildschirmen, wo man nur blaues Meer, weißen Strand und Kokospalmen sieht, ungefähr so sah es da aus. Und ja, also das war wirklich, so stelle ich mir ungefähr das Paradies vor, wie es an dem Tag, was wir da alles erlebt haben. Also das war wirklich, wirklich schön. Am Ende gab es natürlich, es war natürlich nicht alles super duper mega toll in Mexiko, also vor allem die Hitze war unerträglich.
Ja.
Wobei die Hitze selbst kein Problem war. Es war, also ich glaube, die Höchstwerte waren so 36, 37 Grad, ist heiß, ja. Aber das Problem war die Luftfeuchtigkeit. Also drei Schritte und du bist einfach von oben bis unten nass, schweißgebadet und das ist richtig, richtig anstrengend gewesen. Die Moskitos waren richtig krass. Also ich habe an einem Abend, wo ich mit Sarah essen gegangen bin, da waren wir in so einer Strandbar essen und da haben wir abgezählt, an nur einer Körperseite von mir waren es, glaube ich, schon 80 Mückenstiche oder sowas gefühlt. 80 waren es nicht, ich glaube, es waren 30 auf der einen Seite. Aber so hochgerechnet waren es halt dann um die 80 Mückenstiche, die ich da wahrscheinlich an einem Abend abbekommen habe, was jetzt natürlich nicht ganz so geil ist, vor allem, weil die auch richtig stechen. Also das spürt man teilweise, wenn die einen stechen. Und das war ein bisschen dumm. Aber ansonsten war es schon richtig, richtig schön. Ich war ein bisschen überrascht finanziell.
Mhm.
Negativ überrascht, weil ich eher dachte, dass Mexiko jetzt nicht, sagen wir mal, erste Weltland, so quasi.
Mhm.
Aber finanziell, also die wissen schon, wo sie das Geld herbekommen. Also da in diesen touristischen Gebieten, wo wir waren, also das war teilweise teurer als bei uns zu Hause. Und ich dachte, dass wir eher günstiger leben werden drüben. Aber da, nee, die langen schon ordentlich zu bei den Preisen. Natürlich gibt's immer wieder so ein paar Geheimtipps, wenn man da so zwei, drei Straßen weiter hinten in Lokal geht, wo jetzt auch die Locals hingehen, dann natürlich ist das günstiger, aber ja, macht man halt auch nicht immer. Und da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass das doch relativ teuer dann alles war, also auch das Leben drüben.
Mhm.
Aber wir haben auch gesagt, ey, Hochzeitsreise, muss man sich mal gönnen. Und Geld ist jetzt auch nicht alles. Und wir hatten es ja Gott sei Dank noch auf der Seite. Und da haben wir es uns einfach gut gehen lassen. Da haben wir uns jetzt nicht einschränken lassen deswegen. Genau. Und ja, da ging es dann nach 3 Wochen ging es zurück nach Hause oder nicht ganz 3 Wochen. Und wir haben dann aber beide gesagt, dass es dann schon Zeit wurde zum Heimkommen. Also ich glaube, ich war noch nie länger als 2 Wochen am Stück weg. Und ich habe dann schon gemerkt, dass es mir etwas zu lange wurde. Also so 2-3 Tage früher nach Hause hätten wir auch vertragen. Also das wäre jetzt kein Problem gewesen. Ja. Aber das ist wieder Meckern auf hohem Niveau. Also wenn man in Mexiko am Strand liegt und sich denkt, ja, wie eigentlich könnten wir jetzt heimfahren, das ist dann natürlich schon auf sehr hohem Niveau gemeckert. Aber ja, so war unser Empfinden. Aber trotzdem, also die Gesamterfahrung da drüben, die Natur, also so viel Natur wie da ist, so viel rohe Natur auch, die wir noch gesehen haben da, viel eben diese Spiritualität, diese Kultur, die sie in Mexiko haben, auch so die Mentalität der Menschen drüben. Ich wusste ja, oder ich hatte ja nicht daran gedacht, dass die wirklich sowas wie Siesta machen. Also wir sind da durch Tulum spaziert und da sind die Leute auf den Straßen im Schatten gelegen um 12 Uhr bis 3 Uhr Nachmittag, weil es einfach zu heiß war zum Arbeiten. Und dann nach der Siesta sind die aufgestanden und haben halt bis 9 Uhr abends weitergearbeitet. Also das kann man sich bei uns so gar nicht so richtig vorstellen. Und ja, war mega viel Eindrücke, mega viel Erfahrung und echt schön. Also wirklich, wir haben gesagt, für uns als Hochzeitsreise, da hätten wir uns tatsächlich, glaube ich, nichts Besseres vorstellen können. Das war wirklich mega gut.
Glaube ich dir. Ist ja auch so eines der Länder, wo ich wahrscheinlich auch irgendwann gerne mal hin möchte, zumindest nur kurz Urlaub.
Ja, kann ich absolut empfehlen. Also wirklich so die klassischen Spots, die man gesehen haben muss. Eben, ich würde jetzt sagen, Chichen Itza muss man auf jeden Fall gesehen haben.
Mhm.
Cancun sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Das ist jetzt zwar die Stadt nicht so schön, aber einfach so das Feeling, Der Strand in Cancun und so weiter, das ist schon schön. Und ja, Holbosch ist der Geheimtipp für mich.
Ja. Cool. Um dann halt den krassen Wechsel von deinem natürlichen hin zu meinem voll bepackten menschlichen zu gehen. Ich war ja auch im Urlaub, jetzt so im Oktober. Ich bin erst die Familie besuchen gegangen in Vietnam und wir waren im Oktober. Ich dachte so, okay, in Deutschland ist es ja schon so 10 Grad. Ich trage eine Jogginghose, habe einen Pulli an und im Pulli werde ich wahrscheinlich im Flugzeug ausziehen. Und dann in Vietnam wird es schon so, keine Ahnung, vielleicht so lockere 20 Grad. Ja, ich komme unten an, durch die Durchsage im Flugzeug, ja, wir haben 28 Grad, als wir unten angekommen sind. Außentemperatur 32 Grad. Die haben die Klimaanlage ausgemacht und diese schwüle Hitze kam direkt in den Flieger rein. Also ich war weg. Also ich war, und ich bin 5 Uhr morgens so gelandet dort. Und dann bin ich raus, hab erstmal schön alles fertig gemacht, Zoll, Visa und so alles fertig. Und dann wurde ich halt so gegen kurz vor 6 war ich dann draußen, wurde ich dann von meinem Onkel, meiner Tante und einem Cousin abgeholt. Und dann war ich dann bei meiner Oma noch zu Besuch, also meiner mütterlicherseits, da war ich den ganzen Tag da. Und ich muss ehrlich sagen, ich saß da und hab schon warm schwitzen. Also ich hab nur vom
Nichtstun.
Ja, vom Nichtstun war ich wirklich am Schwitzen und ich dachte mir so, eieiei, und das jetzt noch die nächsten 4 Tage. Ich war 4 Tage in Vietnam, dann bin ich ja nach Japan geflogen, da komme ich dann auch noch gleich zu. Jedenfalls war es ganz lustig, ich bin dann halt zurück und dann abends bin ich dann zu meiner Oma väterlicherseits gefahren. Bei der bin ich dann auch die restlichen Tage geblieben, weil es sich herausgestellt hat, dass, also ich bin hingeflogen und irgendein Großcousin von mir, den ich nicht kannte, der hat in der Woche dann auch geheiratet, wo ich dann da war.
Oh,
dann schön. Dann meine Oma so, ja, das ist hier, das ist ja der Urenkel vom Bruder deines Opas, also keine Ahnung, Großcousin, glaube ich, oder so. Und ja, du sollst dann hin, und dann gehe ich ja eh hin, weil sie halt so die Familie vertritt, weil mein Opa hat halt nur einen Sohn, das ist mein Vater, und der ist hier in Deutschland. Und mein Opa war auch so der Jüngste in der Familie, ne? Und dann musste meine Oma halt hin. Und dann hat sie gesagt, ja, kommst du mit? Ich so, wieso nicht, ne? Und ich muss Vietnam, also in Vietnam ist heiraten fast eigentlich nur zweitägiges Fressgelage. Also du bist fängst an mit irgendeinem Party, dann gehst du mittags essen, gehen alle nach Hause, abends kommen sie wieder zum Essen, am nächsten Tag kommt dann die nächste Feier, fängt auch wieder mittags an, erstmal Mittagessen und abends dann auch nochmal essen, wo dann auch mit schlussendlich, dass die Heirat vollzogen wurde. Anfangs fährst du erst, morgens fährst du zur Familie der Braut hin, bringst Geschenke und die lernst du nochmal. Die Familie setzen sich kurz zusammen. Dann sind wir aber halt wieder zurück zum Bräutigam, zur Familie vom Bräutigam gefahren, waren dann erstmal 1,5 Tage dann am Feiern und dann erst so am zweiten Abend wurde dann die Braut abgeholt. Ne? Also das ist halt so wild, weil es halt so krass viel ist. Und ich habe dann zum ersten Mal.
Du warst von meiner Hochzeit schon überfordert.
Ja, das war so extrem. Und das Problem ist auch tatsächlich, ich habe dann halt so viele Familienmitglieder kennengelernt, also gerade alles Onkel oder Großonkel, die ich dann halt tatsächlich nur so vom Namen her kenne, alle super mega nett und das war halt so. Zum ersten Mal so richtig die Großfamilie gesehen, ne? So. Und das war halt schon für mich so krass. Dann war es halt so am 23. habe ich dann noch mit dir geschrieben, so, hey, ich mache dir ein Foto von Tokio, bla bla bla, übermorgen kriegst du das, wenn ich da bin. Und dann sitze ich da, schreibe ich dir, habe ich dir abgeschickt. Also, warte mal. Ich fliege am 24. Oktober um 12.20 Uhr, also um 0.20 Uhr. Dann kann ich ihm noch nicht übermorgen schon Bilder schicken. Da gucke ich nach, scheiße, ich fliege ja heute. Oh shit. Dann rufe ich meine Tante an, also die hat ja, mein Onkel hat ja gesagt, der holt mich ab und fährt mich dann halt zum Flughafen. Da habe ich gesagt, hey, ich glaube, ich fliege heute. Ne? Sie so, was? Ja, so heute 12.20 Uhr, 24. Das ist heute Nacht. Sie sagt, oh, stimmt. Und dann ruft mein Onkel an und so, ey, ich hole dich nachher ab. Und dann habe ich auch den Abendteil des zweiten Tages der Hochzeit verpasst, leider. Also das mit dem Braut abholen und so, das habe ich leider verpasst, weil ich dann alle meine Sachen gepackt habe. Und dann ging es dann zum Flughafen. Mein Onkel wohnt da in der Nähe und sind im Flieger gestiegen. Bin in einem Flieger gestiegen um 0 Uhr nachts. Zum Glück wäre ich am nächsten Tag hingefahren. Ich glaube, dass dann wäre Tokio und so weiter.
Das hätte nicht mehr geklappt.
Der Traum wäre dann nochmal weiter. Also und aber das war dann das erste Mal, dass ich wirklich Tokio oder generell Japan ist ja ein Land gewesen, wo ich halt schon immer hin wollte, als kleiner Weep oder beziehungsweise jetzt als erwachsener Weep, ist das halt so eines der Traumziele. Ich glaube, jeder, der Anime, Manga oder Pokémon oder sonstige Sachen, ich mag ja zum Beispiel auch noch Super Sentai, Kamen Rider und sowas, das ist halt so das Land, ne, wo alles herkommt. Von den Sachen, die ich mag. Und ich bin dann halt, um 7 Uhr morgens bin ich dann dort gelandet. Und Tokio ist vom Klima her so wie ähnlich wie bei uns in Deutschland. Ne? So frische 20 Grad, also im Oktober ist auch noch immer sehr warm im Vergleich zu Deutschland. Wo ich ja auch mit Pulli schon angefangen habe rumzulaufen, konnte ich dann noch die ganze Zeit mit T-Shirt laufen. 7 Uhr morgens angekommen, ich war komplett überfordert. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich komme an, durch den Zoll, was ich dir übrigens empfehle, weil du nächstes Jahr auch fliegst, man kann sich vorher schon online anmelden oder voranmelden, die ganzen Sachen eintragen online und dann musst du nur noch einen QR-Code dort vorzeigen. Ich wusste davon nichts, also habe ich alles schriftlich dort am Flughafen gemacht.
Oh Mann.
Ja. Und auch bei Gepäck kannst du das auch schon vorher alles anmelden, ob du irgendwelche Sachen mitnimmst, die halt keine Ahnung, Sprengstoff oder so, das kannst du eigentlich anmelden. Ne? Also solltest du nicht, also solltest keinen Sprengstoff mitnehmen, aber theoretisch könntest du das anmelden. Und ich muss sagen, das war das Land, wo ich gemerkt habe, wie krass so der Service eigentlich sein kann. Ne? Also du kommst an, am Gepäckband standen halt zwei Flughafenarbeiter, die haben das Gepäck vom Band geholt, ordentlich hingestellt. Was ganz cool war, dann lief da eine Dame mit einem Hund rum, ultrasüßer Hund, der alles abgeschnüffelt hat. Und der schnüffelt so die Koffer ab und sie lobt ihn auch noch voll. Das war mega süß, allein schon das zu sehen. So, ich so, okay, das kenne ich gar nicht. In Deutschland siehst du, wenn dann nur so ein Schäferhund oder so. Und die sind halt zwar auch cool, aber die sind halt nicht so. Ich glaube, das war so eine Art Dackel oder so oder ein bisschen größer. Ich kenne mich mit Hunden nicht so ganz gut aus, aber auf jeden Fall kein riesiger Schäferhund, sondern etwas kleiner, niedlicher. Und das war schon ganz cool. Und die holen das Gepäck runter vom Band, stellen das für dich hin. Du kannst es dann einfach am Ende nur raussuchen. Also das ist, du musst nicht selber vom Gepäckband nehmen und so. Und das ging dann auch relativ fix. Ich habe dann auch nochmal unterschrieben. Also ich hatte eh nichts bei. Ich bin eigentlich nur mit Kleidung gereist nach Japan. Dann komme ich da an, ich komme raus, ich gucke mich erstmal um, okay, was mache ich? Mein Plan war erstmal eine Karte fürs Internet zu besorgen. Das ist ganz cool in Japan, weil am Flughafen kannst du so eine Karte bekommen. Ich habe so circa 27 Euro habe ich gezahlt für 7 Tage Internet, Unlimited. Und ich hatte nur Internet, also ich konnte damit nicht anrufen, also das brauche ich ja nicht. Ne? Also wen will ich in Japan anrufen? Ich kenne eh keinen. Mir hat das Internet vollkommen gereicht für 7 Tage, 27 Euro, war okay. Und dann habe ich noch Geld umgewechselt am Flughafen und dann habe ich geguckt, so, wie fahre ich da jetzt am besten hin? Laut Google Maps sagt mir, ich soll die Bahn nehmen, aber ich weiß nicht, wie ich zur Bahn komme. Da ist aber ein Bus, der fährt zur Tokyo Station, dann fahre ich dahin. Ne? Ich bin am Narita Airport gelandet, der gehört zwar auch zur Präfektur Tokio, glaube ich, oder ähnliches, aber ist nochmal 55 Kilometer von der Tokio entfernt. Genau. Du hast ja theoretisch noch den Haneda Airport, der ist wirklich in Tokio, aber ich war halt außerhalb. Also habe ich gesagt, okay, nehme ich den Bus. Habe ich dann auch irgendwie 7 Euro oder so gezahlt. Also theoretisch, Bahnticket wäre auch genauso teuer gewesen. Bin ich dann mit Bus zum Tokyo Station gefahren. Dann stand ich da, so, okay, gehe ich jetzt zum Hotel. Ich dachte, okay, das ist jetzt nicht so weit. Ich glaube, es waren so ein bisschen 2 Kilometer, glaube fast 3 Kilometer, die ich gelaufen bin. Da habe ich gesagt, Tokyo Station, hier ist doch das Pokémon DX Pokémon Center. Poké Center DX, ne? Und dann bin ich erstmal hin. Ich habe dir das Foto geschickt, so erstmal überprüfen, ob das Ding da ist. Ja, es war da. Glück gehabt. Puh. Und dann bin ich zum Hotel und ich habe schon vorher geguckt, also ich konnte mein Gepäck dort abgeben, weil ich konnte erst einchecken, so ab 15 Uhr oder so, ne? Und als ich angekommen bin, war es 10. Nee, nicht mal 10, so 9 Uhr noch war es so. Weil ich stand auch ewig noch Schlange wegen Geld umtauschen und dann laufe ich dahin, mega verschwitzt schon, weil es halt doch schon wärmer wurde immer. Also es war immer noch so zwischen 22, 23 Grad so. Nicht extrem, aber durch das ganze Gehen. Und ich war auch sehr müde, wo ich gleich noch zu hinkomme, weil ich da wollte ich noch unbedingt eine Geschichte erzählen von, warum ich so müde war. Jedenfalls, ich laufe dann dahin zum Hotel. Ich konnte mein Gepäck abgeben, mein Koffer. War ich sehr froh drüber. Dann lief ich dann aber halt, musste ich ja noch bis 15 Uhr die Zeit überbrücken. Ne? Lief ich dann halt in der Gegend rum, weil ich wollte jetzt auch nicht zu weit raus, weil ich war wirklich am Schwitzen und wahrscheinlich auch am Stinken. Das wollte ich den Leuten halt nicht antun. Ne? Also bin ich dann halt so ein bisschen in der Gegend rumgelaufen, habe ein bisschen Pokémon Go gespielt, ein bisschen hier Monster Hunter Now, das ist ja auch so ähnlich wie Pokémon Go. Habe ich das noch ein bisschen dort gespielt. Und ja, gegen 15 Uhr bin ich aufs Zimmer, habe dann geduscht und habe gesagt, okay, lege ich mich mal kurz schlafen, weil ich kaum geschlafen habe. Ich bin ja 0 Uhr losgeflogen.
Mhm.
Und anstatt im Flugzeug zu schlafen, habe ich deinetwegen The Greatest Showman geguckt.
Gute Film.
Ich bin halt durchgescrollt, so, oh, The Greatest Showman, dann gucke ich den. Und das war eigentlich mega dumm. Ich hätte eigentlich schlafen sollen, habe ich nicht. Und dann, als ich den Film zu Ende guckte, habe ich gemerkt, okay, ich fliege 5 Stunden. Der Film ging so ein bisschen 2 Stunden. Ja, aber noch
ungefähr, ja.
Ja, habe ich dann nur noch 3 Stunden. Und dann habe ich die Augen zugemacht und dann wurde aber schon Frühstück serviert. Und dann, ja, okay, dann bleibst du wach. Also ich habe effektiv 1 Stunde oder so geschlafen. Ne? Und dann ja, bin ich dann halt wirklich aufs Hotel. Später 15 Uhr. Ich dachte, okay, lege ich mich jetzt noch mal kurz hin nach dem Duschen. Stehe dann, keine Ahnung, gegen 5 auf und dann gehe ich ein bisschen rum, kaufe mir noch was zu essen oder so, besuche ein Restaurant. Ich bin um 22 Uhr wieder aufgewacht. Ich war so weg. Und das war halt, ich habe mich schon ein bisschen geärgert, weil ich so ein bisschen meinen eigenen Zeitplan nicht einhalten konnte. Mhm. Aber ich habe auch keinen Wecker gestellt. Also ich dachte
ja. Und es ist ja nicht nur der Zeitplan für noch was ansehen, sondern du machst dir halt so ein bisschen die innere Uhr auch kaputt, oder? Weil du bist ja dann nicht mehr in der Nacht müde, sondern du hast jetzt am Nachmittag geschlafen.
Ja.
Ja.
Ja, und dann habe ich geguckt, so, oh Mist, jetzt ist es 10 Uhr, ich guck so die Gegenrestaurants, habe ich eigentlich schon fast alle geschlossen. Ne, ohne mich jetzt zu sagen, okay, hier ist ein 7-Eleven in der Nähe. Und das ist, glaube ich, das, was ich dir. Wo ich eigentlich theoretisch von abraten würde, weil das Ding ist halt so angenehm, weil du gehst rein, du hast halt wirklich so ein ganz kleiner Shop, wo du halt Snacks und so weiter, ich habe mir dann was geholt, auch schon vorher habe ich mir was, nachmittags habe ich mir auch schon was zu essen geholt und ich habe mir dann halt noch was, so, keine Ahnung, so eine Box geholt mit Reis und Hähnchen, das habe ich dann im Hotel warm gemacht und das Zeug ist für den Preis schon richtig lecker. Ne? Also dadurch, dass es auch noch so fertig gerichtet sind und so, super lecker und kannst halt echt gut essen und ich habe irgendwie mich sehr schnell an diese Sachen gewöhnt, dass dieses Convenience Store in der Nähe sind und du einfach da reingehen kannst, dir so Kleinigkeiten holen kannst und dann bist du eigentlich damit voll ausgestattet. Falls ihr wissen wollt, von den 3 großen Konbinis, wie man das in Japan nennt, ist Family Mart mein Liebling. Weil die haben dieses Family Mart Chicken, das ist unglaublich lecker. Keine Ahnung, wie sie das hinbekommen. Das ist so saftig, das Fleisch. Jedenfalls, kurz abzuschweigen. Dann bin ich dann wieder aufs Zimmer, hab aufgegessen, hab gesagt, was mache ich jetzt? Das ist ein bisschen blöd, ne? Ich hab mich dann schlafen gelegt und bin komplett die Nacht durch. Ich war dann um 8 wach. Also, ich habe noch nie so viel geschlafen in meinem Leben an einem Tag wie an dem Tag. Ja, also von 3 bis 10 und dann nochmal von, ich glaube, das war von 0 bis 8, so um den Dreh rum und dann mich runter, Hotellobby, habe mir dann Frühstück geholt. Und dann habe ich gesagt, okay, was machst du heute am ersten Tag? Ne? Und ich war ja nur 6 Tage da, beziehungsweise den ersten Tag habe ich ja verpennt. Also war ich nur 5 Tage da. Da habe ich gesagt, mein Plan ist es dann erstmal nach Akihabara zu fahren, als ja dieses Electric City ist oder es ist ja dieses Electric City und das war tatsächlich nicht allzu weit von mir entfernt. Also ich bin dann losgelaufen zur ersten Bahnhaltestelle, da bin ich erstmal komplett falsch. Ich müsste nach oben, ich bin nach unten. Hab den Ticketautomaten, hab ein Ticket gekauft, hab die ganze Zeit aber meinen Bon reingesteckt und dadurch kam immer so piepen, du kannst nicht durch, ne? Und ich habe es nicht verstanden, weil du druckst ja beim Ticket, druckst du zwei Zettel aus, einmal so ein kleines Ticket und einmal so einen großen Ticket, großen Bon. Und ich dachte, der Ticket, große Bon wäre das Ticket und nicht dieses kleine Stückchen Papier. Das hat mir dann auch der Mitarbeiter in der Bahn gesagt, oder haben gesagt, hey, das ist doch Ticket. Also, es gibt übrigens bessere Methoden. Ich glaube, es gibt auch so eine Karte, die man sich vorbestellen kann oder wo man sich dafür anmelden kann. Dann kannst du einfach nur die Karte hinhalten und sie rechnet dir halt die Fahrt ab, nachdem du ausgestiegen bist. Ne? Also,
ah ja. Mhm.
Das ist auch wieder etwas, was ich dir mitgeben kann für deine Reise nächstes Jahr. Hol dir so eine Suica-Card. Das macht Bahnfahren viel angenehmer. Weil
ja, stressfreier halt, ja.
Ja, ich musste dann auch am Automaten gucken, hey, was kaufe ich jetzt und was kaufe ich nicht, wo will ich hin, wo will ich nicht hin. Und jedenfalls, ich bin nach Akihabara, und das war mega cool. Das ist halt so viel Lichteffekte und Werbebanner und so weiter und so fort, das ist ja richtig wild. Und ich habe halt tatsächlich kein richtiges Ziel gehabt. Ne? Ich bin einfach nur durch die Straßen geschlendert und das, was mir so ins Auge fällt, da bin ich reingegangen. Und in Akihabara hast du halt so viele Geschäfte, die Anime und Zeugs verkauft haben. Mhm. Und auch noch diese ganzen Crane Games, also diese, du kennst du auf dem Jahrmarkt, diese Krallen oder Krallen.
Ja, diese.
In Japan ja auch super beliebt, weil Glücksspiel eigentlich verboten ist, aber das kommt so dem nächsten dran. Und das ist auch fast an jeder Straße und ich laufe da rum und ich bin in jedes Geschäft reingegangen, was irgendwie nur was mit One Piece. Ich sehe Ruffy, ich gehe rein.
Also bist du in jedes Geschäft gegangen.
Ja, theoretisch in der Straße bin ich in jedes Geschäft da. Irgendwann war es am Ende der Straße und dann habe ich keine Geschäfte mehr gesehen, sondern nur noch so Meckes und so. Bin ich dann erstmal umgedreht auf die andere Straßenseite und da bin ich in jedes Geschäft gegangen. Ich habe mir dann auch überlegt, oh scheiße, ich will so viel davon kaufen, weil es halt einfach, ja, also preislich, die Figuren, würde ich sagen, unterscheidet sich nicht krass viel von Deutschland, aber du würdest wahrscheinlich hier und da nochmal die Importkosten sparen. Mhm. Also das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt eine Gear 5 Ruffy-Figur gekauft, die würde wahrscheinlich hier in Deutschland um die 40 Euro kosten. Ich habe vielleicht 20 Euro gezahlt. Mhm.
Ja, sehr gut.
Ja, genau. Und ich wollte die erst in einem Crane-Game-Spiel gewinnen, aber dann habe ich da 2000 Yen reingebuttert und nichts bekommen und theoretisch hat die Figur 3000 gekostet. Also da habe ich sie mir am Ende gekauft. Ja, da habe ich dann den ganzen Tag da in Akihabara verbracht, habe auch noch nebenbei nach einer Steckdose gesucht, beziehungsweise einen Steckeranschluss, weil Japan ja eine andere Steckdose hat als wir. Mhm. Und für mein Handy habe ich zumindest was im 7-Eleven gefunden, das habe ich dann auch direkt gekauft, um zum Aufzuladen, aber ich brauchte noch was für meine Powerbank. Das habe ich auch nicht sofort gefunden und ich laufe da rum und ich werde ständig abgelenkt von One Piece oder Pokémon. Ich sehe hier Pokémon-Sachen, gehe ich da rein, sehe One Piece, gehe da rein. Selbst ich habe mir vorgenommen, keine japanischen Karten zu kaufen. Und trotzdem stand ich vor so einem Regal oder vor so einem Schauregal, ne, wo so ganz viele Karten, da stand ich dann mindestens 10 Minuten rum und guckte, cool, dies, da. Also, es ist einfach so krass, wie sehr sich das ablenken kann, ne? Gerade als Tourist, der sowas mag. Und da habe ich auch noch einen Kamen Rider Shop gefunden. Da bin ich auch erstmal komplett hochgefahren und habe mir alles anguckt. Da habe ich mindestens eine halbe Stunde drin verbracht und habe mir nichts gekauft. Aber es gab so viel cooles Zeug drin und ich habe mir überlegt, oh, diese Jacke ist schon cool, aber da Japaner von der Form her etwas kleiner sind als ich, hätte mir die Jacke auf keinen Fall gepasst. Und ja, dann laufe ich dann noch ein bisschen rum und bin dann abends dann zurück ins Hotel und habe dann auch erstmal wieder Instant-Nudeln gegessen aus 7-Eleven, weil ich dann mich noch nicht getraut habe, in einem Restaurant zu gehen, weil ich habe so Sorge, hey, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich würde irgendwas Falsches sagen und beleidige sie oder so. Und das wollte ich halt nicht, weil die Menschen dort sind ultra nett. Also die sind wirklich super freundlich, alle. Klar, wenn du Menschen auf der Straße triffst oder so, jeder macht sein eigenes Ding, ne? Das ist so ähnlich wie in Deutschland, aber wenn du irgendwo einkaufen gehst, irgendwo essen gehst, die begrüßen dich, sind super freundlich. In dem 7-Eleven zum Beispiel, ich bin reingegangen und das ist ja so verrückt, weil ich dachte so, hey, ich kenne das so aus Reels, dass du ja bezahlst, so, du legst das Geld in die Schälchen und sie nehmen sich das raus. Bei 7-Eleven, die haben ein so gesehen einen Abrechnungsautomaten da und da packst du dein Geld rein. Und du wählst, du wählst auch selber aus, was du zahlst. Also die kassieren das. Es ist halt so ein bisschen so wie eine SB-Kasse, also Selbstbedienungskasse. Mhm. So ein Mix aus beidem. Du hast einen Mitarbeiter, der scannt die ganzen Geräte, aber du darfst in 7-Eleven selber auswählen, wie du zahlst. Und du musst nicht mit den, theoretisch beim Zahlen musst du nicht mit dem Mitarbeiter interagieren. Und anfangs hat sie mir das noch gezeigt und habe ich dann auch gesehen, ah, okay, dann. Und so beim zweiten Einkauf ging das recht fix, bis ich, was ich auswähle. Ich kannte kein Wort Japanisch, also die ganzen Schriftzeichen habe ich nicht verstanden, aber ich habe die Bilder gesehen, ah, Bargeld hier, zack, 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 zack. Und das ging dann recht fix. Irgendwann habe ich auch angefangen, noch mit Münzgeld zu zahlen, weil ich habe richtig viel Münzgeld angehäuft. Und in Japan, die rechnen ja so immer in 100er Schritten, aber es gibt auch noch 115 und so. Da ist aber auch noch einer Münzen. Also richtig, richtig merkwürdig. Also keine Ahnung, das habe ich halt echt nicht so vorstellen können, dass sie auch mit 115 oder 116 so gesehen sowas hatten, aber hatten sie. Ne? Und war dann das. Also das war dann so, am zweiten Tag war ich dann in. Ich glaube, das war Donnerstag, Freitag, genau. Freitag war ich dann um die Tokyo Station war ich herum. Nee, warte. Was habe ich am Freitag gemacht? War ich da um die Tokyo Station herum oder? Nee, das war am Samstag war ich um die Tokyo Station rum. Was habe ich am Freitag gemacht? Ich habe voll vergessen, was ich am Freitag gemacht habe. War ich da in Shinjuku? Doch, ja. Am Freitag war ich in Shinjuku, doch, stimmt, da war ich in Shinjuku. Da ist ja diese, da gibt es ja dieses Gebäude in Kabukicho, das so gesehen das Rotlichtviertel, auch wenn es gar kein Gefühl hat, dass es Rotlicht war, steht ja so ein Godzilla. Guckt ja aus dem Gebäude raus. Dann bin ich da hingegangen, hab mir dort alles nochmal angesehen und das ist auch so ein bisschen etwas gehoben, da hast du sehr viele Modegeschäfte und so weiter und so fort. Eher wenig für mich, aber auch hier und da immer noch trotzdem so ein One Piece Figur, Pokémon Figur und so gefunden. Ja. Und ja, genau. Samstag, und dann wollte ich aber am Samstag wollte ich dann ins Poke Center in Tokio, also in der Nähe der Tokyo Station. Da war ich dann halt erstmal noch, lief ich dann noch in der Umgebung rum, da ist es tatsächlich weniger touristisch, da waren halt nur normale Menschen, die da gelebt haben. Am Hauptbahnhof noch ein bisschen mehr Nicht-Japaner, die man erkennen konnte, aber die sind einfach alle nur auf dem Weg zu ihrem Hotel gewesen oder so, oder vom Hotel weg. Aber du hast halt so sonst in den Straßen, Ecken hast du weniger Nicht-Japaner gesehen. Also wahrscheinlich war ich der Einzige, der da rumläuft. ganz cool. Und da war ich dann rum, dann wollte ich dann ins Poke-Center gehen. Aber dann war ich so gegen 12 Uhr war ich da, dann haben sie mir ein Ticket gegeben und da steht drauf so von 13 Uhr bis 13.30 Uhr soll ich wiederkommen, ne? Und dann bin ich aber nicht mehr zurückgekommen, weil da war ich dann halt woanders, hab mich dann noch hier und da ein bisschen umgeguckt. Am Sonntag war ich dann in Shibuya mit der Shibuya-Action. Genau.
Incident.
Und da habe ich so kurz überlegt, so, ich bin hier so kurz vor Halloween in Shibuya. Was gab's doch mal so ein Manga, was auch so ein Halloween-Event hatte mit Shibuya. Jujutsu Kaisen war, aber also Samstag war ich erst im Poke Center. Ich bin relativ früh hingegangen, bin dann hochgefahren, habe mir das alles nochmal angesehen, habe ein paar Sachen gekauft, habe die zurück ins Hotel gebracht, bin dann nach Shibuya. Dort habe ich das nächste Poké-Center abgeklappert. Und dann habe ich überlegt, was ich Shibuya abgeklappert habe, mir die Kreuzung angesehen und so, habe ein paar Fotos gemacht. Ich habe die Hachiko, die Statue habe ich leider nicht gefunden, weil es dann
war.
Fand ich auch ein bisschen schade, obwohl die es auch eigentlich in der Kreuzung war oder war so voll an dem Abend. Da habe ich gesagt, nee, dann lasse ich das. Dann wollte ich am Montag überlegt, hey, fährst du nach Nerima? Da ist ja dieses Toei-Museum. zu ganz One Piece und so. Und ich glaube, da ist auch ein Poké-Center gewesen. Da habe ich aber gesagt, nee, ich wollte auch noch zum Skytree, weil da ja gerade so diese Jujutsu Kaisen Collaboration war.
Ja, so eine Sonderausstellung, oder?
Genau, Sonderausstellung habe ich mir das Ticket online geholt, auch mit so einer App. Auch für dich sehr empfehlenswert, die heißt Kluck, da kannst du schon Sachen vorbuchen.
Ja, cool.
Und preislich ist das gleich eigentlich, das ändert sich nicht viel. Also habe ich mir dann das Ticket geholt, bin dann da hochgefahren, habe mir das alles angesehen, war ganz cool. Und dann, die hatten auch noch so eine Mall, die zum Skytree gehört, da war ich dann auch essen, super günstig, für 7 Euro theoretisch habe ich dann Essen, also eine Schüssel Reis mit Hähnchen und Eiern bekommen und eine Brühe, so eine Dashi-Brühe zum und halt ein Getränk. Ne? Das ist günstiger als theoretisch, wenn du jetzt bei McDonald's ein Menü bekommst.
Ja, stimmt, ja.
Und auch alles super sauber und super angenehm dort und ich laufe dann da in der Mall rum und dann habe ich in Pokémon Go reingeguckt, so, hä? Wo habe ich denn diesen Poké-Center-Stop her? Und da gucke ich rein so, ach, in dieser Mall ist auch ein Poké-Center. Also, was machen wir? Wir gehen in diesen Poké-Center rein. Ich habe mich da nochmal umgeguckt. Ich wusste gar nicht, dass ich habe gedacht, Tokio hat 3 Stück. Shibuya, Tokyo Station und Nerima. Ne? Aber ne, im Skytree ist ja auch noch 1 gewesen. Also, und dann gibt es ja auch noch den, die Poké, ich glaube, das Pokémon Station, also ist auch nochmal Store oder Station, keine Ahnung, das ist nochmal im Tokyo Station drin. Das ist auch nochmal ein gesonderter Shop. Jedenfalls im Skytree gab es ja auch einen Ghibli Store, etwas, der war auch ganz cool anzusehen. Dann gab es da mehrere so Pop-Up-Stores, zum Beispiel Harry Potter hatte da einen. In Shibuya habe ich einen Star Wars Pop-Up-Store. Venom war ganz viel, weil der Film gerade lief. Auch ganz cool zu sehen. Shinchan gab es einen Pop-Up-Store, weil irgendwie ein Shinchan-Film lief. Die sich dran erinnern.
Das ist eine Serie. Ja, da ist die Serie, glaube ich, neu aufgesetzt worden, oder? Glaube ich.
Ne, die läuft, glaube ich, immer noch in Japan.
Ist die immer noch? Okay.
Ja, und da kam halt ein Kinofilm zu raus. Und dann wurde das in Shibuya, gab es ja auch den Jump-Store, wo ich reingegangen bin. Es gab einen Konami-Store, einen Capcom-Store, wo Monster Hunter-Sachen verkauft wurden und so. Es gab einen Nintendo-Store drin. Da habe ich eine Link-Figur gesehen und auch noch das Hyrule Sword. Überlegt habe ich mir, aber nein, wollte es mir noch nicht mitbringen. das Gleiche gab es dann halt auch in der Tokyo Skytree Mall. Gab es dann auch noch mal einen Jump-Store, bin ich reingegangen in Shibuya. Neben dem Jump-Store habe ich dann irgendwie noch einen Pop-Up One-Piece-Store gesehen. Bin ich auch noch mal reingegangen und es war einfach unglaublich viel am. Das war dann so der Montag, habe ich den ganzen Tag im Skytree, in der Skytree Mall verbracht und so viel gesehen und bin dann hochgefahren, habe mir alles angesehen. Bis zur Tokio-Bucht konntest du ja runtergucken. Das ist auch übrigens ein Ziel, wo ich dann halt irgendwann nochmal in Zukunft hin möchte. War jedenfalls mega cool. Und dann am Dienstag, das war so mein letzter Tag, habe ich dann angefangen, Sachen zu kaufen. Also ich habe dann ein paar Kleinigkeiten.
Du hast doch die anderen Tage auch schon immer was gekauft.
Ja, genau, die anderen Tage. Also im Poké-Center habe ich natürlich Geld gelassen, weil ich gehe da nur einmal hin. Ich habe mir eine Bisofang Plüsch geholt, weil es war also das einzige. Und halt so ein, ich weiß nicht, ob es ein Schlüsselanhänger oder ein Anhänger ist, auf jeden Fall. 2 Sachen von Bisofang hatten sie da. Ich habe beide gekauft, was mein Lieblings-Pokémon ist. Aber dann halt noch diese Kabuki-Pikachu-Figur, die halt noch so ein Special ist. Ein Kaffeebecher von Pikachu, den ich ganz cool fand. Und so ein paar Kleinigkeiten habe ich hier und da geholt. Aber hauptsächlich habe ich dann an dem Dienstag am meisten eingekauft. Ich war dann nochmal in Akihabara, habe dann auch mal so einen Don Quixote Shop abgeklappert. Die haben ja auch alles Mögliche drin. Und das ist ganz witzig dort, wenn du dort einkaufst, weil du denkst dir nicht so bei, ich bin da gerade so auf der Ebene, ich gucke mir an, ey, guck mal hier, Krokel-Unterwäsche. Und dann, also an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die etwas jünger sind, bitte die Ohren zu halten, habe ich mich umgedreht und habe dann halt Spielzeug für Erwachsene gesehen. Auf der gleichen Ebene, wo es Krokel-Unterwäsche gab.
Aber auch im Pokémon-Style dann, oder? Nein. Okay, das wäre jetzt noch das i-Tüpfelchen gewesen.
Das wäre richtig crazy. Nein, aber wir hatten so Vorhänge vor, da konntest du auch trotzdem reingucken. Also hat nichts geholfen. Und ich stand da so, Und das war auch ganz witzig. In Akihabara war es so ähnlich. Ich laufe dann in diesen einen Shop, der sah aus wie so ein Souvenirladen. Ne? Die hatten auch Pokémon-Sachen. Die hatten so ein bisschen, wie hieß das? Auch so eine andere Kinderserie. Hello Kitty-Zeug.
Ja, das Hello Kitty, ja.
Da bin ich etwas tiefer rein, da war dann auch wieder Spielzeug für Erwachsene, das aber ohne Vorhang. Und dann gehe ich in die nächste Etage von diesem Souvenirshop und da gab es nur noch Filme für Erwachsene.
Ah ja.
Und dann habe ich erst das Schild gesehen, das es beschreibt, was auf diesen Etagen zu finden ist. Und je höher das ging, umso mehr spezieller wurden diese Dinge für Erwachsene. Ich bin nicht weiter hochgegangen, weil ich gedacht habe, ich wollte eigentlich nur Souvenirs kaufen und wo bin ich jetzt gelandet? Irgendwann mal vielleicht, keine Ahnung. Aber das war so der Punkt, wo ich so, okay, nein, ich schaue weiter. Dann war ich wieder bei einem Crane Game, habe erstmal wieder 2000 Yen da verloren, für versucht, einen Triplon zu bekommen. Habe ich nicht bekommen, leider. Also Crane Games muss ich irgendwann mal richtig ausführlich spielen, damit ich weiß, hey, jetzt kann ich was gewinnen. Aber das war so der Punkt, wo ich noch nichts gewonnen habe. Und ja, lauf dann ein bisschen rum, hab dann die Gear 5 Ruffy-Figur geholt, hab dann auch zum Beispiel so ein 25 Jahre Teller von One Piece mit allen Strohhüten. Das war auch so, ich hab's gesehen, ich fand's mega cool, weil alle Strohhüte drauf, also mit Jinbei und das wollte ich dann unbedingt haben. Und auch wenn das war jetzt so im Egghead-Stil, also die hatten die Egghead-Kleidung an. Das war ganz cool. Das wollte ich dann unbedingt haben. Dann im Tokyo Tower habe ich zum Beispiel, im Skytree, nicht Tokyo Tower, im Skytree habe ich so einen Tischaufsteller von Jujutsu Kaisen gekauft. Das war von Nobara. Das war der letzte, den sie hatten. Da musste ich natürlich zuschlagen. Und ich habe mir überall dann auch noch in so kleinen Shops, die auch Anime-Zeug verkauft haben, habe ich mir auch so Kleinigkeiten immer geholt, so Pins, Handy-Anhänger und so halt für meine Cousins und Cousinen und meine Schwester hier in Deutschland, die ja auch mega Jujutsu Kaisen-Fans sind, habe ich dann auch noch ganz viel mitgebracht. Und also du findest halt überall was, gerade in Akihabara findest du in jeder Ecke was, wenn du suchst. Und du musst nicht mal suchen, du findest immer was. Das Einzige, was du halt machen solltest, ist Preise vergleichen, weil es gab auch noch eine andere coole Gear 5-Figur, die etwas kleiner war als die ich gekauft habe. Und das war aus dem Kampf von Ruffy gegen Kaido, wo Ruffy den Blitz so in der Hand hält. Sah mega cool aus. Und die kostete auch so rund um die 3000 Yen, je nach Shop. Und in einem Shop, den ich am ersten Tag in Akihabara gesehen habe, da haben sie nur für 2500 verkauft. Also das war der günstigste. Aber den habe ich leider nicht mehr wiedergefunden. Darum habe ich jetzt die Figur, wo er sich die Brille aufsetzt, da aus Egghead. Finde ich mega cool. Und
ja, gut, ja.
Ja. Also hier ein paar Kleinigkeiten. Ich habe mir was von Sakamoto Days geholt. So ein Stifthalter.
Der zu gerne eine Waffe ist wahrscheinlich.
Ja, genau. dann habe ich mir, ich dachte, das wäre so ein Geldbeutel von dem Manga Kingdom. Aber das war einfach so ein Maskenbeutel. Da waren dann halt drei Masken, Gesichtsmasken drin. Okay, dann. Ich wollte einfach nur den Beutel haben, um Kleingeld reinzupacken, weil ich so viel Kleingeld hatte an dem Punkt. Also Münzgeld in Japan. Und dachte ich so, okay. Dann habe ich mich irgendwann daran gewöhnt, auch das Münzgeld auszugeben. Da stand ich dann wirklich an einem Automaten in 7-Eleven und habe dann das Münzgeld reingeworfen. Oder auch am Ticketautomaten und so weiter. Also. Und das ist halt ganz cool. Ich habe dann Ramen gegessen. Ich habe Wagyu gegessen, also Yakiniku. Da kriegst du ja den Grill, dann kannst du ja selber grillen. So einen Kohlegrill habe ich da bekommen.
Ja, geil.
Zweimal. Ja, weil ich das, das war, aber ja.
Ja, cool.
Es war eine relativ schnelle Woche, die sehr schnell vergangen ist und ich tatsächlich noch weniger gesehen habe, als ich wollte, weil ich auch irgendwie noch immer noch sehr erschöpft war von der ganzen Reise, also das hat auch wirklich nicht geholfen. Darum freue ich mich eigentlich theoretisch, wenn ich das nächste Mal wieder da bin, weil jetzt, wo ich schon mal da war, will ich gerne wieder hin und es gibt so viele Sachen, die ich unbedingt noch gerne sehen möchte von Japan, nicht nur Tokio diesmal, sondern auch komplett Japan. Ich meine, wir beide als One Piece Fans, da ist zum Beispiel ja Kumamoto der Geburtsort von
Oda. Interessant.
So gesehen, eigentlich so der Pilgerort schlechthin, weil da ja die ganzen Strohhut Bronzestatuen rumhängen.
Genau.
Also das ist dann auch nochmal so, aber auch Osaka, Kyoto oder auch Hiroshima, das sind halt so Orte, die ich gerne sehen möchte. Oder auch hier nach Sapporo im Norden von Japan.
Hokkaido generell, ja.
Das sind halt so coole Orte, die ich da unbedingt gerne hin möchte. Ja, dann bin ich halt, habe ich dann alles fertig gemacht, dienstags abends alles zusammengepackt. Und da, beziehungsweise die Frage vorher, habe ich auch schon geguckt und da habe ich gemerkt, hey, von meinem Hotel aus gibt es eine Zugbindung, die theoretisch, ich gehe dann die Treppe runter zum Zug und der fährt direkt zum Hotel, zum Flughafen. Ich muss nicht einmal umsteigen.
Ja, das hat funktioniert.
Das hat perfekt funktioniert.
Ah, geil.
Ich dachte so, hätte ich das vorher gewusst, dann müsste ich nicht 3 Kilometer durch Tokio laufen, mega verschwitzt. Ich musste auch noch so dringend aufs Klo, weil ich nirgendwo ein Klo gefunden habe. Dann habe ich gegoogelt nach einem öffentlichen Klo, das zwischen Tokio, das zwischen dem Tokio Station und meinem Hotel war. Das heißt, ich bin am Weg hin, bin ich an diesem Klo vorbeigegangen. Dann musste ich nochmal zurück, einen halben Weg, um aufs Klo zu gehen. Weil nirgendwo war halt ein öffentliches Klo sonst. Und ich glaube nicht, ich wollte jetzt auch nicht in ein Restaurant reingehen und fragen, ey, kann ich euer Klo benutzen? Das ist auch blöd.
Ja.
Ohne da Essen zu essen oder so. Dann bin ich da rumgelaufen und ja. So viel zu meinem Tokio-Trip.
Ja, cool. Nee, klingt auf jeden Fall total spannend alles. Also. Ja. Ich freue mich da jetzt umso mehr, wenn ich dann nächstes Jahr im August, also da freue ich mich nicht drauf, weil es August wird einfach nochmal richtig heiß.
Ja.
Es wird sehr heiß. Aber ich freue mich, also mit Vex gemeinsam werde ich da ja im August dann 3 Wochen voraussichtlich, ist nicht nur voraussichtlich, wir wissen ja, wir haben ja den Flug schon gebucht, also 3 Wochen sind wir drüben.
Ja.
Nicht nur in Tokio, wir schauen uns tatsächlich ein bisschen mehr an, also Osaka, Kyoto ist mal so am Plan. Da bin ich mega gespannt. So ein bisschen, also ich habe so ein bisschen Respekt davor.
Ja.
Einfach, weil es auch wieder so eine ganz andere Kultur ist. Ich war zwar schon in Südkorea, also so generell, so das ist dieses, die Mentalität habe ich schon mal mitbekommen in die Richtung, aber ich glaube, ich kann mir jetzt momentan noch nicht ausmalen, wie es in Tokio wirklich abgehen wird.
Ich glaube tatsächlich, Tokio ist im Vergleich zu Südkorea, oder Japan ist im Vergleich zu Südkorea, nochmal ein bisschen ruhiger. Also ich weiß, so Koreaner sind auch noch etwas sehr, sagen wir, temperamentvollere Menschen im Vergleich zu Japanern, die halt auch wirklich so dieses nach außen hin wahren oder diese Kultur, dass sie halt zeigen wollen, hey, ich bin einfach da, ich arbeite. Und du hast das Gefühl halt auch, wenn ich in Tokio rumgelaufen bin, ne? Also jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Es ist eine sehr hektische, schnelle Stadt. Aber halt diese Ordnung und Sauberkeit, die es da gibt, das ist halt das, was mich theoretisch hier in Deutschland fasziniert. Nochmal einen Ticken krasser in Japan.
Mhm.
Also die Züge sind nicht immer pünktlich, aber viel pünktlicher. Und wenn sie sich verspäten, sind es meistens so Minuten, ne? Nicht so wie hier in Deutschland, wo es halt Stunden sein kann. Was ich halt wirklich geliebt habe, ist, wenn du eine Rolltreppe hochfährst oder wenn du dich an so eine Tür stellst oder an so einem, oder beziehungsweise da, wo die Gleise sind, da gibt es ja manchmal gibt's Absperrungen mit der Tür, die öffnet, oder manchmal gibt es keine. Da gibt es aber eine Markierung, wo die Tür ist. Und da halten die Züge auch perfekt. Die Leute stehen in einer Schlange da, ohne dass die Leute blockieren, die aussteigen wollen. Das kenne ich hier halt in Deutschland nicht.
Ja.
Wenn du aussteigen willst, stehen 5 Leute vor dir. Und die gucken dich dann doof an, weil du aussteigst. So, hey, ich will rein. Ich so, ja, schön, lass mich doch erstmal raus. Und das ist in Japan halt nicht der Fall. Das ist halt wirklich so extrem. Und auch, ich fand es halt so witzig, wie alle Schlange standen, um auf die Rolltreppe zu gehen, weil sie alle auf der linken Seite standen und rechts konnte man hochgehen. Ne? Und rechts war komplett frei. Also das heißt, jeder, der hochgehen wollte, konnte einfach an dem vorbeigehen. Und alle standen schön links Schlange, um die Rolltreppe hochzufahren.
Mhm.
Das hier in Deutschland nicht, weil dann würdest du...
Das haben wir tatsächlich in Wien auch. Rechts stehen, links gehen. Also ich kenne es aus Wien hauptsächlich.
Das ist bei uns auch so der Fall. Aber du gehst dann halt so 3 Schritte nach... Also du drängelst dich trotzdem irgendwie vor, gehst dann 3 Schritte und dann stellst du dich trotzdem nach rechts. Das ja. machen die hier halt nicht. Also
ja, okay, ja.
haben sie in Japan halt nicht gemacht. Also, ich kenne das ein bisschen in Deutschland, aber diese Extreme in Japan ist nochmal was anderes, weil dann gehst du halt irgendwo hoch und dann stellst du dich aber auf die Seite. Hier standen die schon links, um links stehen zu bleiben. Das ist so was Verrücktes, das kenne ich halt nicht.
Ja, ja, aber cool.
Ja, und teilweise hast du aber auch Rolltreppen, die halt wirklich sehr klein sind, also wo nur einer stehen kann. Darum, vielleicht kommt das auch davon.
Ja. Nee, ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Also auch, weil du gerade Stichwort klein, ich bin gespannt, wie es mir mit meiner Körpergröße drüben geht. Ja,
du musst dich wahrscheinlich ein bisschen ducken, mehrmals.
Ja, ja. Also ich werde schauen, dass ich meinen Core-Muskeln ein bisschen trainiere im Vorfeld, damit ich so das Verbeugen und das Bücken und das Aufrichten, dass mir das nicht zu sehr auf die Muskeln geht.
Ja, muss er das mit dem Verbeugen, also auch das halte ich mich auch. Da gewöhnt sich auch super schnell dran, dass du dich so zur Begrüßung vor denen verbeugst und so. Das gewöhnt sich echt schnell dran. Was ich sonst ganz, ganz krass fand, also wegen dem Service, ich war ja in diesem einen Restaurant zweimal, in diesem Yakiniku-Restaurant zweimal wegen dem Wagyu. Und das erste Mal, als ich dann bezahlt habe, ich gehe raus und die Kassiererin, die mich abkassiert hat, die ist mit rausgegangen, hat sich draußen nochmal von mir verabschiedet. Fand ich so merkwürdig, weil das kenne ich hier halt nicht. Ne?
Ja, ist klar.
Manchmal hast du vielleicht ein Restaurant, da steht dann der Kellner draußen und winkt dir nochmal zu, sagen, mach's gut. Aber dass die extra mit dir rausgehen, und es war ein regnerischer Tag auch noch, geht sie dir hinterher und verabschiedet sich von dir. Das fand ich irgendwie merkwürdig, aber auch auf einer anderen Seite interessant, faszinierend. Aber andererseits fand ich so, oh, das extra für mich muss jetzt nicht rauskommen, ne?
Ja, ja, das war schon unangenehm, ja.
Das war schon unangenehm, ja, ja.
Ja, ja.
Aber cool. für die halt wahrscheinlich so normal, dass sie die Gäste so verabschieden. Du gehst da rein, ich habe halt ein Feuchttuch bekommen, also so ein gedämpftes Feuchttuch, was super warm war und wo du Gesicht und Hände abwaschen kannst. Getränk, also Wasser, gab es eigentlich fast in jedem Restaurant kostenlos.
Mhm.
Oder halt Tee, ne? Es gab also eine bestimmte Teesorte, die dann auch überall. Dann stand da halt so eine Kanne und dann konntest du dir selber davon abgießen. Andere Getränke hast du aber auch nochmal, konntest du auch nochmal so bestellen. Also richtig. Ja, cool. Theoretisch ja. als ich dann, ja.
Aber auf jeden Fall wirklich, also zwei komplett verschiedene Erfahrungen, also im Urlaub auch so. Ja. Aber cool. Also. Ja.
Der eine voll in die Natur und der andere mitten rein in die Technologie und Menschen.
Genau, also das die volle Gesellschaft, nur Menschen und bei uns war es zumindest in Holbosch dann wirklich sehr naturbelassen und ruhig und schön.
Und das ist auch so der Punkt, also ich habe zum Beispiel keine Zeit gehabt, Schreine zu besuchen. Das will ich dann auch nochmal irgendwann machen. Also ich habe beschlossen, dass ich wahrscheinlich nächstes Jahr nicht. Da habe ich schon was anderes geplant. Aber vielleicht 2026, 2027 auf jeden Fall nochmal für einen längeren Zeitraum nach Japan möchte. Und dann halt dort auch ein paar mehr Städte sehen möchte als in Tokio.
Ja.
Aber das werdet ihr dann auch hier hören. Wenn es soweit ist.
Genau.
Ja.
Ja, gut. Das waren jetzt zwei an sich mit ein bisschen Erklärung und Nachfragen. Aber. Ja, so ist es halt. Wir hatten wirklich zwei riesige Reisen dieses Jahr hinter uns und wir wollten euch gerne davon erzählen, beziehungsweise uns auch austauschen, weil wir haben sehr bewusst uns gar nicht so viel erzählt davon, dass wir uns auf dieser Ebene eigentlich auch so ein bisschen was erzählen können, um das auch mit euch zu teilen können. Und ja, ich glaube, das war's dann auch mit dieser Folge Kaffeepause. Das war jetzt auch ein bisschen viel Kaffee auf einmal, sagen wir mal so. Und wir werden schauen, dass wir bald eine neue Folge aufnehmen.
Ja.
Wir bleiben bei unserem monatlichen Format. Also wir bringen es dann in einem Monat, wo es uns wieder reinpasst.
Ja.
Aber ja, war wieder sehr schön.
Sehr schön, ja.
Und genau, ich meine, Podrot hören wir uns sowieso wöchentlich im besten Fall. Und zur nächsten Kaffeepause laden wir euch dann gerne wieder ein.
Genau. Bis dahin, haltet die Ohren steif und macht's gut.
Jawohl. Ciao.
Ciao.